Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen, total coolen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und alles danach und mittendrin. Warum wird diese Folge so cool werden? Weil ich heute nicht nur mit einem Gast hier bin, sondern mit zweien. Wir sind zu dritt, mein erster Podcast zu dritt. Das wird richtig, richtig cool. Ich begrüße die Hebamme Jette und meine wunderbare Kollegin Sarah, die ich schon öfter im Podcast hatte. Wollt ihr euch kurz selbst vorstellen, Jette? Wer bist du? Was machst du? Ja, du bist Hebamme, aber erzähl mal, was genau machst du?
Genau, ich bin vor allem freiberufliche Hebamme in Wismar. Ich arbeite mit meiner Mama zusammen in einer Praxis. Ich habe selbst zwei Kinder, genau, und bin Hebamme und Ernährungsberaterin. Und zeitweise arbeite ich auch noch auf der Entbindungsstation, manchmal auch ein bisschen im Kreissaal. Genau, eventuell bald mal irgendwann Beleghebamme, aber damit lasse ich mir vielleicht noch ein bisschen Zeit.
Und damit, weil man das natürlich jetzt nicht ganz interpretieren kann, deine Mama ist auch Hebamme. Du arbeitest nicht einfach nur mit ihr zusammen, sondern deine Mama ist auch Hebamme. Genau. Ihr seid ein Familienbetrieb.
Genau, genau.
Sozusagen.
Alle arbeiten hier.
Richtig cool. Auch die Schwestern, total toll. Mhm. Und Sarah?
Ja, ich bin Sarah, Mama von zwei Kindern, artgerecht Coach und Geburtsmentorin und darf Frauen mit Cindy zusammen auf ihre Geburten vorbereiten, stillen und eigentlich alles, was Cindy auch in ihrem Podcast-Intro gerade gesagt hat.
Genau, und für die, die mich noch nicht kennen, weil dieser Podcast wird auch bei Sarah laufen, mein Name ist Cindy, ich bin Mama von drei Kindern und ja, Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und irgendwie alles danach bis zum Abstillen sind meine Themen und wir freuen uns, Sarah und ich, so sehr, dass Jette heute Zeit hat, mit uns zu sprechen, weil Sarah und ich haben ja immer so ein bisschen das Thema, dass da wir keine Hebammen sind, aber Hebammen ähnliche Tätigkeiten machen, dass wir manchmal nicht für voll genommen werden oder uns vorgeworfen wird, was wir uns denn einbilden, ne? Dass wir diese Themen rausgeben, dass wir darüber öffentlich sprechen, auch über die Missstände öffentlich sprechen und wir hätten ja gar keine Ahnung. Ich meine, das ist nicht das, was ich glaube, aber das ist das, was wir öfter mal hören und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir heute mit Jette sprechen können und Jette ist nicht die erste Hebamme, mit der wir gesprochen haben. Wir hatten schon mehrere auch in unseren Podcast und trotzdem freue ich mich, Jette, dass du da bist, weil was dich gerade ganz besonders auszeichnet ist, dass du freiberuflich arbeitest und aber auch im Kreis da, also dass du also sozusagen den direkten Vergleich hast und dann noch der dritte Punkt, du hast den direkten Vergleich, weil deine Mama ist Beleghebamme im Kreißsaal. Ja, und ich würde mir echt wünschen, nicht um Angst zu machen, wenn du diese Folge jetzt hörst, aber um vorbereitet zu sein und wirklich ein realistisches Bild auch zu haben, wenn du dich für den Geburtsort Krankenhaus entscheidest. Ich würde mich riesig freuen, jetzt, wenn du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, was da so deine Eindrücke sind, was du mitgeben kannst, was du erfahren hast, erlebt hast und wo du einfach mal Klartext reden möchtest jetzt.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich kann ja schon mal sagen, Beleghebammen, falls der ein oder andere nicht weiß, es sind eben Hebammen, die mit dir zusammen in den Kreißsaal gehen. Also die Hebammen betreuen in der Regel in der Schwangerschaft schon, gehen mit dir zusammen in den Kreißsaal, betreuen dich die ganze Zeit über, meist, ich sag mal, roundabout, Maximum 24 Stunden. Irgendwann müssen die auch Pause machen. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Aber in der Regel sind die ganze Zeit unter der Geburt da. Und auch dann danach meistens im Wochenbett. Also meine Mutter macht das auf jeden Fall so, dass sie die Frauen komplett die ganze Schwangerschaft über betreut. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wenn man sich ihre Zahlen anguckt und die mit den Kreißsaalzahlen vergleicht, dann sieht man da ganz, ganz deutlich, dass eben diese kontinuierliche Betreuung, die die Frauen haben und das Vertrauen, was sie zu der Hebamme schon aufgebaut haben, dass das einfach dafür sorgt, dass sie einfach viel weniger Schmerzmittel brauchen, dass das Geburtsoutcome sehr, sehr gut ist. Wir sehr, sehr wenig Kaiserschnittraten haben. Natürlich betreut sie häufig nicht geplante Kaiserschnitte. Das kommt vielleicht nochmal oben drauf. Aber auch zum Beispiel Kaiserschnitte, die unter der Geburt gemacht werden. Also ihre Rate ist da so bei Maximum 10%, letztes Jahr war es. Und das ist eigentlich auch das, was zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation als das sieht, was notwendig ist. Also die wirklich einfach sonst, ich sag mal, in der Natur irgendwie gestorben wären, die nicht hätten ihr Kind so auf die Welt bringen können, ne?
Aber jetzt musst du natürlich noch die tatsächliche Zahl sagen, weil das wissen ja nicht alle, ja, und dass man einfach ein Gefühl hat dafür, ja, ist, wie wenig ist denn 10% eigentlich im Vergleich zum Durchschnitt in Deutschland?
Also in Deutschland haben wir Minimum 30% Kaiserschnittrate. Das trifft auch auf das zu, was wir bei uns im Kreis also haben. Ich glaube so 30-33%. Das ist in größeren Kliniken auch häufig noch mehr, weil die natürlich auch noch ganz andere Geburten betreuen, die viel andere Risikofaktoren haben. Aber bei uns sind wir da tatsächlich bei 37% Durchschnitt. Wenn man das im Ländervergleich jetzt auch mal sieht, also wir sind viel, viel höher zum Beispiel als Holland oder Schweiz. Ne? Also die haben so 20, würde ich sagen, waren die letzten Zahlen, die ich so kenne. Hm. Und das finde ich schon krass, also 10% nochmal obendrauf zu dem, was Holland hat. Und Holland hat ja auch sehr viel Hausgeburtshilfe, ne? Wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Ja.
Und das also, ist ein Nachbarland, also das finde ich immer wieder faszinierend. Ja. Meine dritte Geburt, meine Hebamme hat in Holland auch gearbeitet viele Jahre. Und ich finde das so faszinierend, weil das ist ein Land, das direkt an Deutschland angrenzt. Und das ist leider heute nicht mehr so. Aber über viele Jahrzehnte war die Hausgeburt da der Normalfall und das Krankenhaus das Besondere. Und bei uns ist es ja genau umgekehrt.
Ja, ja.
Und dann ich so, hä, es sind zwei Länder, die Nachbarn sind. Und warum wird das so unterschiedlich betrachtet?
Es hat, glaube ich, auch viel mit der Bürokratie zu tun. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass eine Hebamme Hausgeburtshilfe macht, die muss wirklich krass versichert sein in Deutschland. Weil wenn irgendwas passiert, dann ist die gleich dran. Also so richtig dran, ja, und dann haftet die mit allem, was sie hat. Also wir müssen als Hebamme, wenn wir Geburtshilfe machen, auch die Beleghebammen, das ist eigentlich genau das Gleiche, musst du für über 3 Millionen versichert sein, du als Person. Weil es geht einfach um 2 Leben, manchmal um 3 Leben, ja, deswegen ist man da sehr, sehr hoch versichert. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, also die meisten Hebammen, die Geburtshilfe machen, die zahlen so 10.000 Euro im Jahr an Versicherung und ich zahle so 300 oder so. Also jetzt musst du dir mal vorstellen, das finde ich so ganz extrem. Wie kann es sein, dass jemand, der Geburten macht, so eine hohe Versicherung haben muss? Ich kann ja in der Wochenbettbetreuung ganz genauso viel falsch machen wie unter der Geburt. Mhm. Ne? Also das da kann genauso krasse Fehler entstehen.
Jette, das ist in Holland nicht so, dass die sich so hoch versichern müssen?
Das weiß ich nicht so ganz genau, aber ganz ich weiß halt, dass Deutschland ja sehr, sehr bürokratieliebend ist. Und das macht es vielen Hebammen einfach auch schwer und unattraktiv. Weil die 10.000 Euro musst du ja auch erstmal zahlen können, die musst du ja auch erstmal reinarbeiten. Also wie viele Geburten muss man machen im Monat, damit sich das überhaupt rentiert? Also du musst Minimum 2-3 Geburten im Monat machen. Und für die ist man ja die ganze Zeit, also 24/7 in Rufbereitschaft. Also meine Mutter hat alle 6 Wochen ungefähr ein rufbereitschaftsfreies Wochenende und einmal im Jahr Urlaub. Das ist nicht viel. Also sie ist 6 Wochen am Stück 24/7 für die Frauen da. Und die rufen auch nachts auch mit Fehlalarm und so weiter an. Ja, also und da steht man halt direkt stramm.
Ist eine Entscheidung auf jeden Fall. Aber lass uns zurückkommen, weil das ist ja nicht ganz unser Thema heute, ja, zu deinen Eindrücken, die du gewinnst, wenn du im Kreißsaal bist und was du bist ja, wie alt bist du, Jette?
25.
Genau, relativ jung, hast schon selber 2 Kinder, wow. Genau, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich möchte es gar nicht am Alter festmachen, hast du ja deine Erfahrung gemacht, du hast deine Erfahrung in der Ausbildung gemacht, du musstest deine Praktika machen und im Vorgespräch hast du jetzt gerade schon ein paar Dinge erzählt, wo du deine Frau stehen musstest, ja, gegenüber Kollegen höheren Rangs, sage ich mal. Es gibt ja auch so eine gewisse Hierarchie im Krankenhaus. Und erzähl doch einfach mal, was sind so deine Eindrücke, was sind so die Dinge, die da tatsächlich schieflaufen, die nicht sein müssten?
Ja, also es ist, ich würde mal sagen, ganz, ganz häufig einfach so, ne, wenn die Frau jetzt in den Kreißsaal kommt zur Geburt, dann läuft halt immer so ein Standardprozedere. Also man macht eigentlich mit der Frau immer genau das Gleiche. Also da wird irgendwie nicht so wirklich krass individuell geschaut, okay, was braucht diese Frau jetzt in diesem Moment, sondern wir machen unser Standardprozedere, die kommt rein, wir machen Ultraschall, wir nehmen Blut ab, wir legen der eine Flexhüle in den Arm, also einen Zugang. Und da finde ich immer schon mal, das muss ja nicht immer bei allen unbedingt irgendwie sein, ne? Also ich sag mal so, meine Mama sagt immer, du steckst ja auch nicht immer eine Kanüle in den Arm, bevor du ins Auto steigst. So, weil da könnte ja was passieren, so ungefähr. Und das ist halt immer so ein Standard und da möchten viele Kollegen auch einfach nicht abweichen. Ich weiß nicht, ob es denen ein Stück Sicherheit bietet, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber jetzt mal nur an der Flexhüle festgemacht, das dauert keine 2 Minuten. Also ich lege eine Flexhüle innerhalb von einer halben, dreiviertel Minute, würde ich sagen, ne? Wenn überhaupt, das geht so fix. Also wenn da ein Notfall ist, dann kriegt man das auch schnell hin. Natürlich ist es schön, wenn es da ist, aber eine Frau, die panische Angst vor Nadeln hat, während der Wehen zu stören mit, ich muss da jetzt eine Nadel legen, finde ich einfach irgendwie unsinnig. Deswegen sollte man das einfach gut abwägen, für welche Frau jetzt welches Prozedere gut wäre. Und das ist halt im Klinikalltag angeblich schwierig.
Genau, Jette, und ich habe meinen Frauen immer am Kurs erzählt, und das würde ich auch immer noch tun, dass sie es ablehnen können.
Ja, also ich finde es grundsätzlich wichtig, dass Frauen wissen, alle Untersuchungen, alle Prozedere, die in der Klinik Standard sind, bleiben am Ende bei der Frau. Also die Entscheidung hat immer die Frau. Ich will nicht sagen, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man Vertrauen hat in die Leute, die einen da betreuen irgendwo, weil das ist eigentlich das A und O. Ich habe hier mal eine Hebammenkollegin gehabt, die immer Angst gemacht hat vor dem Kreißsaal, und das will ich überhaupt nicht machen, weil es ja wichtig, dass die sich auch irgendwo fallen lassen können, weil sonst können wir da kein Kind kriegen. Das funktioniert einfach nicht. Aber es ist schon so, dass man alles mit Bedacht einfach machen kann und abwägen kann in dem Moment, in dem man sich befindet und immer noch fragen kann, okay, haben wir eine andere Alternative für das jetzt, was wir machen? Weil Ärzte immer erstmal das anbieten oder auch Hebammen, was sie jetzt gerade für richtig erachten, was vielleicht aber der Frau gerade in dem Moment nicht passt und nicht hilft, ja. Deswegen, ich frage immer, haben wir noch eine andere Alternative? Und dann kommen häufig, ja, wir könnten noch dies machen, wir könnten noch das machen, wir könnten jenes machen. Und dann denke ich so, ach so, okay, ich habe also doch eine Auswahl. Aber das passiert halt häufig nicht, sondern wir sagen erstmal nur, ah, wir würden jetzt gern das machen, weil es schneller ist.
Okay, weil also erst richtige Info, du darfst dich trauen, Nein zu sagen zu etwas, was sich für dich nicht richtig anfühlt, und du darfst dich trauen, nach Alternativen zu fragen.
Ja, unbedingt. Das finde ich ganz wichtig. Auch so, das geht ja nachher weiter unter der Geburt, wenn es um Geburtspositionen geht, darf man auch gerne hinterfragen, warum machen wir das jetzt so? Und wenn das die Frau nicht kann, dann macht das gerne der Partner, wenn er merkt, okay, das tut der Frau jetzt einfach nicht gut. Klar, es gibt auch mal Positionen, das muss ich als Hebamme auch mal so sagen, die wir mal einnehmen, weil wir merken, okay, das Kind ist vielleicht nicht richtig eingestellt, deswegen drückt das auch vielleicht an einer Stelle blöd, wenn wir die jetzt anders umlagern. Manchmal ist es aber notwendig, damit die Kinder überhaupt irgendwie in eine gute Position rutschen. Und dann kann es auch mal für einen Moment ein bisschen unangenehmer sein an der einen oder anderen Stelle, ja. Aber wenn eine Frau jetzt sagt, ich will das partout nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also da kenne ich auch gruseligere Geschichten als von hier aus Wismar, würde ich sagen. Mit denen mussten wir uns in der Ausbildung tatsächlich beschäftigen, mit so Geburtsberichten von Frauen, wo ich dachte, oh Gott, das würde hier niemals passieren.
Ja, also dieses klassische auf den Rücken legen, ja?
Okay, das ist in allen Kliniken gefühlt Standard. Also es ist einfach so, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es für die Hebammen einfacher, obwohl ich immer denke, dass es eigentlich nicht einfacher ist, weil in einem Vierfüßlerstand, also ich kann ja mal erzählen, in der Ausbildung ist es immer so, du lernst quasi, wenn du jetzt einen Dammschnitt oder sowas machen musst, ist das in unterschiedlichen Kliniken in unterschiedliche Richtungen. Hatte ich gestern gerade das Thema. Also Wismar schneidet rechts, Schwerin schneidet links. So, nee, andersrum? Egal.
Ja, auch egal.
Genau, wie auch immer. Dann ist es immer super schwierig, wenn jetzt eine Frau im Vierfüßlerstand steht, okay, in welche Richtung muss ich jetzt schneiden? Deswegen machen das viele nicht, weil denen schon immer, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt schneiden muss? Wo muss ich nochmal hin? Und dies und das. Obwohl man im Vierfüßlerstand eigentlich nie schneidet. Also fast nie schneidet. Ja, sowieso. Also die EP-Rate ist ja sehr, sehr schnell. Also die Dammschnittrate ist ja sehr gering. Also weniger als 20%.
Aber da sprichst du schon mal was sehr Interessantes auf jeden Fall auch an, was ich auch immer wieder sage, obwohl ich keine Heber bin, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Und die Dinge, dass es einfach in jedem Krankenhaus gibt es andere Regularien, ja. Und das ist auch wieder, ja. Wir haben jetzt gerade über Holland und Deutschland gesprochen, über zwei große Länder, aber auch in Deutschland gibt es das eine Krankenhaus, was das so und so macht und das andere Krankenhaus so und so. Und auch das an sich ist doch schon wieder verrückt, weil alle haben ja eigentlich die gleiche wissenschaftliche Grundlage, ja?
Ja, aber das ist, also zum Beispiel, was bei uns, wir haben keinen Stillstandard. Und da denke ich auch immer, warum haben wir sowas nicht? Also auf der Station, das geht mir immer völlig auf den Keks, weil bei der einen Frau macht es dann so, weil die eine das gesagt hat und bei der anderen machst du es wieder ganz anders, weil das wieder eine andere gesagt hat. Und dann denke ich immer, keiner davon ist irgendwie Still-Expertin, sag ich mal. Also wir haben zwei IBCLC, Still- und Laktationsberater, aber alle anderen sprechen nur aus ihren Erfahrungen, wo ich immer denke, ja okay, wie wäre es denn mal, wenn wir einen Stillstandard irgendwie einführen, wenn wir das mal zusammen erarbeiten. Ich würde ja auch dazukommen. Ich würde es auch unentgeltlich, würde mich auch einfach dahinsetzen, nur für die Frauen alleine, diesen Stillstandard zu erarbeiten. So, am ersten Tag machen wir das, am zweiten Tag machen wir das, am dritten Tag machen wir das. Und dann kann man ja immer noch individuell schauen. Ne? Aber das gibt es einfach nicht. Und ich weiß, in anderen Kliniken gibt es das. In wieder anderen gibt es aber völlig irrsinnige Sachen. Also, ja, verstehe ich nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum das nicht in ganz Deutschland einfach gleich sein kann.
Und darf ich mal fragen, wie ist das denn bei euch mit dem Schnuller? Weil der wird ja auch gerne standardmäßig einfach angeboten, wenn das Baby weint.
Ja, also wir haben eine riesen Schublade voller Schnuller. Und ich sag mal so, die, ich war letztens dabei, ich war ja letztes Wochenende gerade im Kreißsaal, auf Entbindungsstation und im Kreißsaal letzte Woche Donnerstag. Und ja, da wird ja immer dieses Hüft-Screening, bei uns wird das direkt bei der U2 mitgemacht. Normalerweise ist das Standard bei der U3, bei uns wird das auf jeden Fall schon einmal bei der U2 gemacht. Und dann war da eine Frau, keine deutsche Frau, sie konnte aber relativ gut Deutsch verstehen. Und dann haben sie keinen Schnuller, weil das Kind natürlich geweint hat, dieses kalte Gel, und dann werden die in so eine komische Position da reingepresst, das kann man ja auch völlig verstehen, dass es dann weint. Und anscheinend ging es der Ärztin irgendwie auf den Keks. Ich dachte, also es hat nicht viel gezappelt oder so. Und ich dachte, es wird auch nicht ruhiger, wenn sie einen Schnuller gibt. Und dann meinte sie, ja, haben Sie nicht mal einen Schnuller und kann das jetzt nicht mal einen Schnuller kriegen und so. Und ich dachte, so, vielleicht machst du einfach eine Pause, legst den nochmal an und probierst das dann nochmal neu. Also wäre ja auch eine Option. Ne? Und dann, nee, dann geben Sie hier mal den Finger oder keine Ahnung was. Und ich dachte so, nee, also das kann es doch nicht sein, dass das dann direkt, also das Kind war keine 2 Tage alt, dass dann direkt sowas gesagt wird, ja, dann müssen sie einen Schnuller geben. Bei uns ist es auch krass mit Zufüttern und Stillhütchen und so. Also die Chefärztin hat uns immer mal wieder gefragt, ob es mal besser geworden ist. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, es wird immer schlimmer.
Und Jette, du hast im Vorgespräch was gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es gar nicht immer der Personalmangel ist, sondern eher, dass die Schwestern und vielleicht auch Hebammen die Eltern eher für weniger kompetent erachten und deswegen denen das nicht zutrauen, so bestimmte Dinge zu machen.
Genau.
Das ist natürlich ein großes Problem.
Das ist tatsächlich auch von Schwester zu Schwester unterschiedlich. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, meine Mama, wenn ich auf Station bin und sie kommt mit der Frau und macht gerade eine Beleggeburt, dann legt sie mir die Kinder nackig auf die Station. So wie das zum Beispiel in vielen anderen Ländern Standard ist, dass sie die ersten 2-3 Tage nackig gebondet auf der Mutter liegen bleiben. Bei uns ist das halt nicht so. Die werden nach 2 Stunden angezogen und dann werden die in ihrem eigenen Beistellbettchen auf die Station gerollt. Und ich immer schon denke, also ihr braucht euch nicht wundern, dass die meisten Kinder irgendwie unterkühlen, wenn die so weit von der Mutter weg sind, weil die ist ja eigentlich für die Wärmeregulation zuständig, mal ganz ab vom Stillen. Und meine Mutter macht das dann immer, dass die einfach in so einen Bonding-Schlauch steckt und sie mir dann so auf die Station fährt und sagt, ja, guck mal nochmal, ob es alles gut ist, ab und zu, und dann bleiben die so. Und wenn ich dann meiner nächsten Kollegin übergebe, ja, das Kind liegt noch nackig auf der Brust und bondet da schön und es hat schon richtig gut getrunken und dies und das, dann wird es nur so hingenommen von wegen, okay. Wenn meine Mutter aber das rüberbringt, nackig, und nicht ich bin da, sondern eine Schwester, die sehr ängstlich ist zum Beispiel, wird die sagen, ja, ich gehe dann mal gleich anziehen. Und ich denke mir immer, okay, warum? Zu dem Baby geht's doch gut, sonst wäre es nicht nackig rübergekommen.
Also ich habe sogar Ärger bekommen. Am 2. Tag nach der Geburt kam die Kinderärztin rein und meinte, was ist denn hier los? Sie wollen heute nach Hause? Warum liegt ihr Kind nackt auf ihrer Brust? War es unterkühlt? Dann können Sie es gleich vergessen, den nehme ich mal mit. Und ich war so, was? Nein, mein Baby ist nicht unterkühlt. Wir bonden. ja, das ist gar keine gute Idee, legen Sie den jetzt mal ins Beistellbett und wenn der jetzt unterkühlt ist, dann vergessen Sie das auch mit dem Gehen. Und ich habe gedacht, was ist denn bitte mit diesen Menschen hier los? Und dann hat sie mir noch eine Story erzählt, dass das gar nicht gut ist, wenn man mit seinem Kind in einem Bett schläft, weil die müssen auf dem Rücken im Beistellbett schlafen. Und leider habe ich ihr dann gesagt, wissen Sie, ich bin artgerecht Babyschlafcoach, Sie brauchen mir überhaupt nichts erzählen. Das kam natürlich nicht so gut an. Ich glaube, ein Problem ist auch wirklich dieses Kompetenzgehabe, oder? Ja. Du hast da auch vorhin schon eine Story erzählt. Willst du die auch nochmal teilen?
Was, welche meinst du genau?
Die mit dem Oberarzt.
Genau. Ja, also es war eine folgende Situation. Eine ganz liebe Mama, die ich schon ganz lange betreut habe. Und sie war in der Klinik, weil das Kind zu wenig zugenommen hatte im Bauch. Also man spricht davon einer Retardierung, wenn die Kinder in 2 Wochen nichts mehr zunehmen, innerhalb von 2 Wochen nichts mehr zunehmen. Und es hatte wirklich auch nichts mehr zugenommen. Und deswegen haben sie eben einen Kaiserschnitt gemacht, auf ihren Wunsch hin. Also sie hätten auch einleiten können, aber auf ihren Wunsch hin haben sie dann direkt einen Kaiserschnitt gemacht. Und das Baby musste dann auf die Frühchenstation, weil es war 35 plus 0 Schwangerschaftswochen, bin ich der Meinung. Und es hat auch nur 2000 Gramm gewogen. Ist erstmal okay, verstehe ich auch alles. Bei uns ist es halt aber so, dass die Frühchenstation getrennt von der Wochenbettstation ist. Also du kannst nicht auf der Wochenbettstation, auf der Frühchenstation mitliegen mit dem Kind. Ja? Das heißt, Mutter und Kind sind dann zwangsläufig getrennt. Und Gott sei Dank hatte ich, also sie hat am Mittwoch entbunden und war am Samstag da zum Dienst. Und sie hat mir vorher schon geschrieben, dass sie noch nicht einmal das Baby auf der Brust haben durfte und dass es für sie sehr, sehr schwer ist. Sie ist auch alleinerziehend und es ist wirklich eine schlimme Situation. Ja, also das Baby war nicht geplant, aber sie ist so sehr drauf gefreut und dann darf sie nicht mal kuscheln und ist ja auch schwierig für die Bindung an sich und so. Mal ganz abgesehen von dem Kaiserschnitt und diesem Geburtstraumata, was sie eben beide ja erlebt haben, ja. Und komme dann auf die Station und bin dann mit rübergegangen, als ich Zeit hatte und habe gesagt, komm, wir gehen einfach mal zusammen, wir schauen mal. Und hatte eigentlich auch die Schwester ganz nett drum gebeten, dass sie bitte mal bonden kann, weil ist morgens tatsächlich in der Visite mit dem Kinderarzt so besprochen wurde, dass sie heute bonden darf, weil sie immer wieder angesprochen hat und so weiter. Und auch die Gynäkologen gesagt haben, das ist sehr wichtig für die Rückbildung, das ist sehr wichtig fürs Stillen. Da fand ich mal die Reaktion auch der Gynäkologen toll. Dennoch, wir sind irgendwie 16:30 rübergegangen, die Visite ist morgens um 8. Also es war schon sehr viel Zeit vergangen seitdem und sie war seitdem halt auch mehrfach drüben. Und ich bin dann halt mit drüber gegangen und natürlich war ich sauer, weil das Kind war 3 Tage alt. Also da sollte ja eigentlich schon mal ein bisschen was passiert sein. Und habe dann eben gebeten, das Kind rauszugeben. Und sie wollte einfach auch mal gucken, ob das Baby vielleicht schon trinkt. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Und am nächsten Tag hat dann eben auch der Oberarzt auf mich gewartet und wollte dann eben mit mir ein klärendes Gespräch führen, weil sich sowohl die Schwester als auch der Arzt übergangen gefühlt hat. Ja, das fand ich eine sehr schwierige Situation und habe dann auch dem Oberarzt versucht zu erklären, dass ich mich für meine Frauen auch irgendwo ein Stück weit verantwortlich fühle und vor allem, wenn ich auch auf der Station bin. Er meinte dann, auf der Station hätte ich ja aber nicht die Aufgabe, nur mich um meine Frauen zu kümmern und ich hätte ja auch noch andere Frauen zu betreuen. Und da habe ich gesagt, ja, das habe ich, die habe ich im Blick und bei denen ist alles in Ordnung und deswegen bin ich jetzt hier, um mich um diese Patientin, auch als Hebamme dort vor Ort, zu kümmern, weil das ist ja auch meine Aufgabe auf der Station, mich um die Patienten zu kümmern, damit die nicht irgendwie in eine Wochenbettdepression fallen oder nicht gut ins Stillen kommen. Auch auf Station ist das ja meine Aufgabe. Aber nicht nur da, habe ich dann gesagt, ich betreue die Frauen ja auch hinterher. Ich muss die jeden Tag ins Gesicht gucken, wenn das Kind nicht gut zunimmt, wie wir endlich ins volle Stillen kommen und so weiter, wenn das alles zu Hause nicht klappt. Und häufig betreue ich die bis zum ersten Lebensjahr, weil die noch in Krabbelgruppen, Rückbildungskurse und so weiter kommen, vielleicht auch beim zweiten Kind. Und ich sehe die immer wieder, deswegen sehe ich das als meine Verantwortung an, dass ich mit denen da bonden gehe und die unterstütze. Und er meinte, es ginge eigentlich um das soziale Gefüge und dass ich mich eben nicht gegen Personal stellen solle. Und das habe ich gehört und gesehen und dennoch bin ich auch freiberufliche Hebamme und werde das auch immer genauso wieder machen. Danach war es übrigens nie wieder Thema und alle meine Frauen durften bisher immer problemlos bonden.
Wow.
Ja.
Das mit deinen 25 Jahren hast du dich dem Oberarzt sozusagen, hast du dir in die Stirn geboten. Und davon brauchen wir mehr, Sarah, ja, von solchen Hebammen, die genau das machen. Weil, wie du ja gerade gesagt hast, und das möchte ich bitte noch einmal kurz herausarbeiten, es ging nicht darum, dass es gefährlich fürs Baby war oder gefährlich für die Mutter oder dass es irgendwelche Konsequenzen gesundheitlich gehabt hätte. Es ging einzig und allein um das Hierarchiegefüge. Also er hat Sozialgefüge gesagt, aber für mich geht es um Hierarchie. Ganz ehrlich, ne, wer hat die meiste Macht, wer hat das Sagen? Nur darum ging das. Wenn du nicht da gewesen wärst und die Frau vielleicht auch von dir nicht vorbereitet gewesen wäre, dass sie weiß, okay, das ist wichtig und ich sollte nachfragen und ihr Innerstes hat ja auch danach verlangt, bei ihrem Baby zu sein, ja, ja, dann hätte sie die Chance nicht gehabt. Also ich finde auch diese Öffnungszeiten, ja, und diese Besuchszeiten auf den Rückstationen, weil jetzt, du hast vorhin schon mal von der Studie auch gesprochen, ich habe jetzt keine parat, aber es gibt ja auch Studien zu dem Thema, ja, dass die Frühchen sich einfach sehr viel besser entwickeln, wenn sie Hautkontakt haben, viel Hautkontakt haben, auch mit ihren Eltern und bonden können und auch an die Brust können und sei es, wenn sie nur lecken, auch wenn sie nicht saugen. Ja. Und auch da denke ich mir da, ey, habt ihr die nicht gelesen, ey?
Ich habe die mitgebracht und er meinte dann zu mir, wenn ich die Studien auf der Frühchenstation abgeben würde, dann würde ich mich da sehr unbeliebt machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich arbeite da ja schon längere Zeit. Also ich habe nach meinem Abitur habe ich FSJ da gemacht. Also die kennen mich alle schon sehr lange. Die kennen mich auch schon als Kind alle, weil ich selber da geboren bin, meine Mama da ja auch gearbeitet hat. Ich war das erste Mal im Praktikum, da war ich 14 im Kreißsaal, daher kennen die meisten mich auch schon. Also wahrscheinlich arbeite ich da auch schon länger als die meisten Oberärzte, die es da jetzt gibt. Also ich kenne die Klinik schon sehr, sehr lange. Und habe dann auch gesagt, seit meiner Ausbildung kämpfen wir als Hebammen, ich mit meiner Mama, aber auch andere Hebammen, immer um die gleiche Sache. Und es ist bisher nichts passiert in nett. Und da habe ich auch gesagt, wenn es jetzt nicht nett rüberkommt, ist es mir egal, weil bisher ist nichts passiert. Wenn es damit passiert, dann egal, wie es passiert ist. Hauptsache, die Frauen haben eben irgendwann die Möglichkeit, schnell zu bonden, schnell anzulegen und so, wie es für ihr Tempo auch richtig ist. Ich habe auch Frauen, die sagen, ich möchte das noch gar nicht, weil das Baby so zerbrechlich in diesem Brutkasten aussieht. Ja, und das finde ich auch, ist völlig fein, wenn das für die in Ordnung ist. Aber wenn es für eine Frau nicht in Ordnung ist, dann eben nicht. Also dann sollte es auch die Möglichkeit geben.
Ja, am Ende sollte es eigentlich allen Beteiligten immer um die Mutter und das Baby gehen und um nichts anderes, ja. Keine persönlichen Dinge, kein Machtgerangel, kein Kompetenzgehabe, sondern es sollte eigentlich immer Mutter und Kind gehen. Und das ist leider nicht so, oder?
Ja, ich habe da einen coolen Vergleich, das hatte ich dem Oberarzt dann auch so erzählt. Ich habe eine Mama betreut, sie ist sehr jung, lebt auch im Mutter-Kind-Heim, aber sie hat eben ein Kind bekommen mit einer Fehlbildung am Herzen. Sie musste dafür in die Charité nach Berlin und das Kind ist, glaube ich, so 32. Woche geboren mit 1660 Gramm. Und sie durfte das Kind sofort zum Bonden haben. Sie hat das Kind voll gestillt und ich war so, hä, wie, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Wie kann denn das sein, dass wenn du da in die Charité nach Berlin kommst, alle da total hinterher sind anscheinend, dass es unbedingt gestillt wird, dass es unbedingt gebondet wird. Ich kenne da jetzt nicht noch andere Geschichten, deswegen kann ja jetzt nur von dieser Frau erzählen. Und im Gegensatz dazu ein Kind, was viel, viel reifer war, darf das nicht. Also tatsächlich auch aus den Studien kommt heraus, egal wie klein die Kinder sind, alle profitieren vom Bonden. Und es ist nicht gefährlich, auch wenn sie beatmet werden, auch wenn sie Infusionen dran haben, auch wenn sie beobachtet werden müssen, darf gebondet werden. Und das würde ich auch immer wieder so einfordern und nachfragen, ob das irgendwie möglich ist. Klar, ganz extreme Fälle mit ganz krassen Fehlbildungen seien mal dahingestellt. Aber sofern eben medizinisch nur das ist, würde ich da immer wieder nachfragen, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt.
Ja, Irte, weil wir reden ja jetzt fast, wir haben jetzt über die Früchtenstation viel geredet, aber es ist ja sogar so, dass ein reif geborene, gesunde Kinder, dass selbst die nicht gebondet werden, wenn die Frauen nicht darauf vorbereitet sind.
Ja. Genau, also ja, es wird denen immer wieder klipp und klar gesagt, wenn sie die Augen zumachen, dann sollte das Kind bitte im Beistellbett liegen, auf dem Rücken und natürlich dick eingepackt. Und das finde ich auch schon super schwierig. Und da geht es tatsächlich auch eher um die Angst des Personals. Dass sie Eltern für inkompetent halten, weil die Mütter könnten ja so tief einschlafen, dass das Baby irgendwie runterrollt. Da frage ich mich immer, wie soll das alles so passieren? Also die sind ja nicht auf Drogen oder so.
Hoffentlich.
Ja. wenn die jetzt unter der Geburt zum Beispiel total abgeschossen wurden oder eine Vollnarkose hatten, noch nicht ganz da sind, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn das ganz normale Kaiserschnittentbindung oder auch spontane Entbindung gewesen sind, dann also verstehe ich das einfach nicht. Weil jede Mutter, die hat so viel Adrenalin im Blut, die schlafen eh nicht tief und fest. Es funktioniert gar nicht. Also wenn ihr euch an eure Entbindung zurückerinnert, also ich konnte die ersten 2-3 Tage überhaupt nicht ordentlich schlafen.
Ich habe immer nur mein Kind am Start.
Ja.
Oh mein Gott, ja. Das ist real. Ich habe ein Baby geboren, wie verrückt ist das? Ja. Jette, lass uns kurz nochmal zu unter der Geburt kommen. Wir haben ja viel jetzt über das danach geredet, ja, aber lass uns nochmal unter der Geburt kommen. Da hast du ja nun auch schon einiges erlebt und hast tatsächlich auch zugegeben im Vorgespräch, dass du hier und da mal nicht eingegriffen hast, wenn eine Kollegin irgendwas sozusagen angewiesen hat der Mutter, obwohl du eigentlich gesehen hast, boah, was macht die da eigentlich? Das ist total falsch, ja. Einfach auch wieder, um der Hebamme sozusagen da nicht reinzufahren. Aber damit hast du ja im Prinzip zugegeben, dass es doch Dinge gibt, die da passieren unter der Geburt, auch von Hebammen. Es wird ja oft, werden ja immer die Ärzte beschuldigt, ne, dass die immer sozusagen die Dinge falsch machen, aber auch Hebammen. Was heißt falsch machen? Aber auch da geht es ja wieder um dieses, was wird der Frau eigentlich zugetraut?
Ja, also das finde ich auch immer total krass. Also allein, dass wir über sie bestimmen, in welcher Position sie jetzt zu entbinden hat, finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich würde mir das überhaupt nicht anmaßen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere auch das Buch von Eva Platschek, ne? Das finde ich passt eigentlich immer ganz gut rein. Sie hat ja auch zugegeben, so ich bin Hebamme und ich habe auch war auch an Gewaltakten beteiligt. Und da muss ich mich wahrscheinlich auch mit äußern zu und auch sagen, dass ich das mit Sicherheit auch schon getan habe an der einen oder anderen Stelle, weil wir auch als Schüler häufig sehr genötigt werden, Dinge dann auf einmal zu tun. Und in dem Moment denkst du nur so, was mache ich hier eigentlich? Darf man das? Und du kannst aber gar nicht Nein sagen, weil da dann wieder die Hierarchie greift, ne? Wenn du jetzt Nein sagst, kannst du auch gleich deine Tasche packen und gehen.
Krass. Und was würdest
du jetzt? So hat man auf jeden Fall das Gefühl, ne? Also ich weiß nicht, ob das so wäre, aber.
Das ist ja auch einer der Gründe, Jette, warum viele, viele Hebammen aufhören, ne? Du hast gerade gesprochen, dass gerade in deinem Kreis auch ein großer Mangel ist und immer mehr Hebammen schaffen das Gott sei Dank nicht mehr. Also, was heißt Gott sei Dank? Aber ich meine, es ist gerade schlimm für den Kreis, von dem du sprichst und von vielen anderen, wo ein Mangel herrscht. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch gut, dass die Hebammen tatsächlich merken, okay, hier läuft irgendwas schief und ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und kann nicht mehr ins Spiegel schauen. Und deswegen gehe ich jetzt hier raus und mache entweder mache Hausgeburten oder nur noch Betreuung, Vor- und Nachbetreuung, weil ich das einfach nicht mehr schaffe. Aber trotz alledem wollen wir ja ein positives Ende finden für diesen Podcast und das jetzt nicht ganz so schwarz malen. Es gibt natürlich Dinge, also ich sage ja immer, dass sozusagen die Vorbereitung das A und O ist, dass du einfach weißt, dass du deine Rechte kennst, dass du weißt, dass du, also dass es um dich und deinen Körper geht und dass du eben nicht die Schülerin bist im Kreißsaal, ja, die gefeuert wird, wenn sie Nein sagt, sondern du bist ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft und du hast die volle Macht über deinen Körper und du darfst entscheiden und solltest dich natürlich gut vorbereiten. Aber wie siehst du das? Also wenn du Geburten begleitet hast, hast du da schon mal einen Unterschied gemerkt zwischen Frauen, die sich vorbereitet haben, vielleicht sogar eine mentale Vorbereitung, was Sarah und ich ja auch machen, oder Frauen, die wirklich so, ach naja, ich mach das, alle haben ihr Kind schon irgendwie gekriegt, ich krieg das auch irgendwie raus, die werden schon wissen, wie es geht.
Ja, also ich kann von unserem Kreis ja ganz, ganz klar sagen, also es haben auch einige Hebammen immer zu uns gesagt, Frauen, die von uns kommen, da machen sie sich häufig weniger Gedanken, Und es ist auch einfach, also vielen fällt das auch auf, dass Frauen, die von uns betreut werden, die Geburtsvorbereitungen eben gemacht haben in unterschiedlichsten Konstellationen, ne? Also sowohl mental als auch sportlich, als auch Ernährung, als auch das Wissen, was wir ihnen mitgeben, ist alles insgesamt wichtig. Man merkt eben, wenn einzelne Komponenten auch fehlen. Ja, weil auch mentale Geburtsvorbereitung alleine reicht ja eigentlich nicht aus. Also ich finde einfach, alles ist super wichtig. Und das ist immer das, was ich in der ersten Stunde im Geburtsvorbereitungskurs sage. Unsere 5 Säulen der Geburtsvorbereitung nennen wir das immer. Es geht vor allem, natürlich genetisch wird uns einiges mitgegeben. Also auch die Geburten sind natürlich vererblich, das wissen wir. Wir haben einen Teil, den wir mitkriegen. Wir haben aber auch unsere hormonellen Voraussetzungen. Dann haben wir unsere körperlichen Gegebenheiten auf jeden Fall. Das gehört zu hormonell zusammen. Und dann kommen eben die 3 Dinge, die wir gut beeinflussen können. Und das ist unser Mindset, das ist unsere Bewegung und das ist unsere Ernährung. Und all diese 3 Dinge, also wir haben so 2 kleine Faktoren, die wir nicht so beeinflussen können, aber wir haben 3 große Bausteine, die wirklich essentiell sind für eine Geburt. Wenn du dich nicht vernünftig ernährst, kann es scheiße laufen. Wenn du dich nicht vernünftig bewegst in der Schwangerschaft und dein Becken vorbereitest, dein Beckenboden vorbereitest, kann es scheiße laufen. Und wenn dein Mindset nicht stimmt, du Angst hast, du keine ordentlichen Techniken weißt, wie du dich vernünftig entspannen kannst, wie du Vertrauen schaffen kannst, wie du dich und dein Baby verbinden kannst, dann hast du einfach keine Chance. Also es reicht auch nicht nur 1 davon.
Mhm. Geil, auf den Punkt gebracht. Und weil es eben so ist, hat Sarah eine großartige Idee gehabt.
Ja, genau, die ist uns gekommen. Nachts irgendwann. Und es geht darum, dass wir dir Geburtskraft mitgeben wollen. Und zwar mit Hebammen-Tipps, Ernährungstipps und ätherischen Ölen. Also quasi wie so eine kleine Geburtstasche für deine Geburt, wo du wundervolle ätherische Öle drin hast, die dich einfach sowohl bei deinem Mindset als auch bei körperlichen Beschwerden während der Geburt unterstützen können. Du hast Jettes Hebammen-Tipps direkt für den Kreissaal. Du hast von Cindy Powerwörter und von mir eine intensive Bindung zu deinem Baby. Und dann haben wir auch noch Sarah mit dabei. Sarah von Love Your Birth. Und sie ist ja Spinning Babies Kursleiterin und Kursleiterin für die Body Ready Methode. Und da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele Bewegungstricks, die deine Geburt leichter machen. Und das alles haben wir als ein wundervolles Paket für dich gemacht, damit du voller Kraft in deine Geburt gehen kannst.
Das ist ganz wundervoll. Und Jette, du hast gerade mehr als bewiesen, dass du richtig viel zu geben hast, als junge Hebamme, die du noch bist. Aber irgendwie hast du ja gefühlt schon Erfahrung für 100 Jahre dabei. Dadurch, dass du da schon so reingewachsen bist und schon die Tochter einer Hebamme warst. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass wir jetzt 4 Expertinnen zusammen sind, die gemeinsam dieses Geburtspaket schnüren. Und was ich daran auch so schön finde, ist, dass es eben etwas ist, was du auch kurzfristig nutzen kannst. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das braucht jetzt 20 Wochen, ja. Es sind wirklich kurzfristige, schnell umsetzbare Tools, ja, sei es die Bewegung, sei es halt der Umgang mit den ätherischen Ölen oder eben auch hier so eine Power, so eine Meditation. Man kann es einfach sofort umsetzen und sofort anwenden. Und es sind halt Sachen, die wirklich direkt unter der Geburt Wirkung zeigen. Das finde ich einfach toll. Ja, das ist einfach nicht so dieses, oh, ich muss jetzt hier, ne, gefühlt noch 10 Bücher lesen und 28 Meditationen machen. Es ist wirklich zackig, knackig, on point. Und das finde ich ganz großartig. Also wir hatten echt eine coole Idee zusammen, ne?
Ja, nicht zu vergessen, die Luven-Challenge, ne? Viele kennen ja schon die Luven-Ernährung, weil Zucker Geburten auch einfach schmerzhafter macht. Und genau, da gibt's eben auch noch unsere 7-Tage Luven-Challenge dabei. Das heißt, in 7 Tagen zuckerfrei werden, damit die Geburt leichter wird. Also sogar das haben wir ja noch reingepackt.
Genau, das auch noch. Und wenn du dabei sein möchtest, dann werde ich das einfach verlinken ich werde Jette auf jeden Fall verlinken, ich werde Sarah verlinken. Wir verlinken uns alle einfach gegenseitig, ne, Sarah, unter der Podcast-Folge und auch wie du sozusagen dieses wundervolle Geburtskraftpaket, wie du es bekommen kannst. Es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Und egal wie kurzfristig du diesen Podcast hörst, also du kannst dich einfach wirklich melden, weil das ist schnell umsetzbar. Haben wir, würde ich sagen. Haben wir im Kasten. Und ich glaube, liebe Jette, liebe Sarah, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben.
Ja.
So ja. Super, super interessant. Und ich glaube, auch immer wieder wichtig, das wirklich zu besprechen und den Frauen vor Augen zu führen, dass sie so viel mehr Rechte haben, dass sie so viel mehr können. Und dass nur, weil jemand anders dich für weniger kompetent hält, das noch lange nicht so sein muss. Ja, weil wer könnte die größten... Also ich meine, das Baby ist ja in unseren Bauch gewachsen. Ja, also ich... Ja. Das ist ja mein Körper. Ja? Also wer könnte kompetenter sein als ich selbst für meinen Körper? Niemand.
Ja,
das ja. Stimmt. Das war sehr schön zu dritt.
Ja, cool. Das war was anderes. Ich danke euch von Herzen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.